Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite aus dem, ich weiß gar nicht, sonnigen Italien, ist es sonnig? Der liebe Henry Wolfhardt.
Geht so. Grüßt euch.
Ja, ich hatte heute einen Hagelschauer hier, also ich glaube, das ist bei dir noch ein bisschen angenehmer zumindest. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Der arme Tobi liegt.
Ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten.
Ja, kleines Foreshadowing auf die News. Der liebe Tobi hat eine kleine Schniefnase und steht uns heute leider nicht zur Verfügung. Das heißt, die Stimme der Vernunft, auf die müsst ihr heute verzichten und dürft euch daher auf allerhand bekloppte Takes einstellen. Zum Spiel der Seahawks gegen die 49ers. Und ja, mein Gott, wer hätte denn damit gerechnet? Die Seahawks gewinnen endlich mal wieder gegen den Erzrivalen aus San Francisco mit 20-17. Und natürlich werden wir da heute ausführlich drüber sprechen. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, über das man hier sprechen kann. Und was für eins. Aber natürlich, ihr kennt es ja nicht anders, gibt es vorher wie immer von uns kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, Henry hat es angekündigt, beziehungsweise angeteased. Ein Rücktritt aus persönlichen Gründen. Diese Nachricht ereilte uns, ich weiß gar nicht genau, Dienstag, Mittwoch?
Ja, kurz nach unserer Podcast-Preview-Aufnahme, glaube ich.
Ja, dann wahrscheinlich sogar noch später. Ja. Also, Center Connor Williams steht den Seahawks nicht mehr zur Verfügung. Der möchte seine Schuhe an den Nagel hängen. Soweit ich weiß, wir haben auch eben gerade nochmal geschaut, aber auch in den letzten Tagen kam da keine neue News. Weiß man immer noch nicht genau, warum. Also es wurde so ein bisschen gemunkelt, irgendwie Gesundheitsgründe oder durch die personelle Umstrukturierung bei den Seahawks. Aber ja, man weiß es tatsächlich einfach nicht. Persönliche Gründe hat Connor Williams angegeben. Und da war die Sorge natürlich groß bei den 12s, wie soll das denn jetzt weitergehen? Die Offensive Line sowieso schon mal wieder das Sorgenkind in dieser Saison und dann auch noch ohne Center. Aber wie wir gleich nochmal detailliert besprechen, es ging ja eigentlich. Also bis jetzt war es deutlich weniger schlimm als erwartet. Weitere News, Verletzungen aus dem Spiel gegen die 49ers. Die Punt- bzw. Kick-Return-Situation sieht gerade ein bisschen kritisch aus, weil sich sowohl Laviska Shenault als auch die Williams verletzt haben. Shenault mit einer Bauchmuskelverletzung und die Williams hat sich am Knöchel wehgetan. Da muss man mal schauen im Laufe der Woche, wie sich das ausgeht, wie der Österreicher sagt.
Viel schlimmer kann es ja nicht werden. Was?
Absolut, ja. Das wäre natürlich jetzt auch an Tobi hier jetzt eigentlich nochmal die Williams nochmal durch den Kakao zu ziehen. Zwischendurch ist dann Kenny McIntosh eingesprungen, aber ja, konnte sich jetzt auch nicht in besonderer Weise hervortun. Also mal schauen, ob Shenault oder Williams
wieder fit sind. Es ist halt ein Downgrade dieses Jahr verglichen mit DJ Dallas, deswegen
Digga.
Muss man einfach so deutlich sagen, da spreche ich auch in Tobis Vertretung nochmal, wollte das ganz nochmal kurz anmerken.
Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe angekündigt, dass heute hier viele schwachsinnige Takes folgen werden, aber dass das ein Downgrade gegenüber letzter Saison mit DJ Dallas darstellt, so weit wollen wir es jetzt hier nicht kommen lassen. Also, ja, da wie gesagt, müssen wir schauen, wie es aussieht. Ich würde auch nicht ausschließen, dass da vielleicht, falls Shenault und Williams tatsächlich ausfallen sollten, dass sich die Seahawks da vielleicht nochmal irgendwen vom Practice Squad hochholen oder irgendwen signen, weil ich wüsste jetzt aus dem Stand nicht, wer das sonst übernehmen könnte. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche nochmal spaßeshalber gesagt, wie wär's, wenn wir Locke da nochmal hinstellen. Aber ich glaube, das machen wir dem Father in the Making nicht antun, dass der auf seine alten Tage eben nochmal sich da die Haxen bricht. Von daher mal schauen, was die Seahawks auf der Position noch so anstellen. Aber das war es soweit zu den News. Stand Montag 18.30 Uhr. Also falls danach was passiert, seht es uns nach. Kann man ja mittlerweile eigentlich die Uhr nachstellen, dass die News bei den Seahawks immer reinploppen, wenn unsere Aufnahme beendet ist. Aber ja, das ist das, was wir jetzt zum Zeitpunkt sagen können. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt mal rein in unser Recap auf das Spiel der Seahawks gegen die 49ers.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Wir hatten es erwähnt, 20-17 Sieg in San Francisco. Das ist der erste Sieg seit 6 Spielen. Also mehrere Saisons hat es jetzt gedauert, inklusive ja auch Playoff-Niederlagen und endlich mal wieder ein Sieg. Wie überrascht warst du, Henry? Sowohl, dass das Spiel ja doch sehr lange knapp war, aber dann auch, ja, dass es dann letztendlich wirklich gewonnen wurde. Also ich war bis zuletzt doch sehr skeptisch, muss ich sagen.
Also, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, muss man sagen, wir waren ja eigentlich über alle Viertel hinweg gut im Spiel und es gab jetzt nie den Punkt, wo man das Gefühl hat, dass die 49ers jetzt wegziehen. Deswegen, ja, ich war natürlich überrascht, weil für mich die 49ers der klare Favorit waren und ich eigentlich mit dem klaren Sieg von San Francisco gerechnet hätte. Aber ja, während dem Spiel hatte ich dann schon so das Gefühl, das könnte was werden, bis zu dem Moment, wo wir dann diesen Fourth and Short nicht konvertieren konnten und ich dachte, okay, das ist jetzt das Rams-Game all over again. Aber dass Geno Smith dann mit dem letzten Drive das tatsächlich noch rumreißt, das Ruder, und wir dann auf so eine Art und Weise gewinnen, das ist schon so ein bisschen Balsam auf die Seahawks-Fanseele, würde ich sagen. Ich wollte unbedingt mal wieder gegen die 49ers gewinnen und das tut einfach gut, würde ich sagen. Gerade nach 3 Jahren, wo man sieglos war gegen die Shanahan 49ers, gegen die man sich ja eigentlich schon, seit er Headcoach ist, sehr, sehr schwer tut. Und
nur selten. Ja, am Anfang ging es noch, als die so ein richtiges, als die so einen richtigen Schrottkader noch hatten mit Nick Mullins und so.
Das war auch, glaube ich, das letzte Mal, als die Seahawks die 49ers unter 20 Punkte halten konnten. Ja. Als die vor den Nick Mullins auf Quarterback hatten.
Erinnerst du dich an den Interception Return von Bobby Wagner über?
Ja, war das 90? Spiel?
Ich glaube, das war auch gegen Nick Mullins müsste es gewesen sein damals. Ja.
Ja, und ich muss sagen, das Spiel tut nicht nur den Fans gut, sondern ist, glaube ich, auch recht wichtig für das Team, gerade auch für den Coaching Staff um Mike McDonald. Jetzt nach der Bye Week. Mal wieder mit einem Erfolgserlebnis rauszukommen. Man hat ja 5 der letzten 6 verloren. Viele haben schon angefangen, ihn quasi in Frage zu stellen, wo wir ja nicht mitgegangen sind, aufgrund dessen, dass es ein neuer Coaching-Staff ist. Aber ja, es war schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass das jetzt das Ruder in Richtung Playoffs rumreißen wird. Das glaube ich tatsächlich noch nicht zumindest. Aber es ist einfach ein Sieg, der wirklich, wie schon gesagt, balsam auf die Seahawks-Fanseele ist.
Ja, ist, glaube ich, auch sehr wichtig für den Locker-Room, gerade auch durch die personellen Umstellungen, also sowohl was da auf Linebacker eben passiert ist, dass man seine beiden Starter, mit denen man in die Saison gegangen ist, ja innerhalb von ein paar Wochen beide ausgetauscht hat. Und dann jetzt eben noch das Retirement von Connor Williams. Also ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass dieses Team dann merkt, dass man trotzdem weiter zusammen erfolgreich sein kann, weil wenn da jetzt man in so eine Negativspirale gerät, dann muss man echt aufpassen, dass man die Leute da nicht irgendwie verliert. Und so war es wirklich, also ne, gegen den Rivalen, auswärts, tolle Teamleistung, ja auch Offense wie Defense. Also ja, war absolut zum richtigen Zeitpunkt. Ich muss trotzdem sagen, also für mich total unerwartet. Ich weiß ja, auf Twitter, gerade so 49ers, Seahawks-Fans sind ja oftmals ein bisschen, gerade diese Saison, ein bisschen pessimistisch. Das ist eigentlich immer so die Frage, welches Team ist gerade schlechter drauf? Liebe Grüße an Lars. Aber ja, ich meine, du hast Playoffs angesprochen. Die NFC West ist wahrscheinlich eine der verrücktesten Divisions aktuell. Ultra offen alles. Die Cardinals führen mit 6-4. Dahinter Rams, Seahawks und Niners alle mit 5-5. Die Seahawks spielen kommende Woche ja auch gegen die Cardinals, können sich also sogar die Division-Führung sichern, wenn sie gegen die Cardinals gewinnen. Danach geht's gegen die Jets und dann nochmal gegen die Cardinals. Also das wird, werden dann eben 2 sehr, sehr wichtige Duelle. Da können wir sehr, sehr gespannt sein, wie sich die Seahawks da schlagen und wie man in den nächsten 3 Wochen aussieht. Also mal schauen.
ich glaube auch, dass aus der NFC West wahrscheinlich nur ein Playoff-Teilnehmer kommen wird und das wird dann der NFC West-Sieger sein. Ich glaube nicht, dass sich da das der zweite Platz eine Wildcard holt. Das wäre jetzt, stand jetzt eine Prognose, wenn man sich halt auch anschaut, welchen Rekord der siebte Seed hat. Das wird, glaube ich, eher nichts, weil man da zwei Spiele, glaube ich, sogar schon hinterherhängt hinter dem siebten.
Ja. Wobei auch da, die Seahawks spielen auch noch gegen die Vikings. Die sind
und die
ja
Packers auch noch.
Genau, gegen Vikings und Packers, also wirklich sehr, sehr viele Playoff-relevante Duelle. Gerade wenn es am Ende dann wirklich, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie auf Conference-Records schaut, also sowohl der direkte Vergleich, der am wichtigsten ist, aber dann eben auch noch die Divisional- und Conference-Records. Neben den beiden Cardinals-Spielen geht es ja auch noch einmal gegen die Rams. Also da sind schon einige sehr, sehr spannende Spiele in den nächsten Wochen noch für die Seahawks zu spielen und auszufechten. Von daher kann man nur hoffen, dass man jetzt aus diesem mit diesem Spiel da guten Rückenwind für die kommenden Wochen mitnimmt und ja, nochmal was aus dieser Saison macht.
Definitiv.
Dann würde ich sagen, gehen wir wieder detailliert rein in die einzelnen Positionsgruppen. Beginnen natürlich mit der Offense und da mit unserem Heilsbringer, mit unserem Dual Threat Quarterback, Geno Smith. Ja, für mich echt so ein Spiel wie eine Zusammenfassung von Genos Saison, also sowohl die Höhen als auch die Tiefen. War alles mit dabei, viel kreiert, aber auch ne, wieder ein paar komische Sachen, irgendwie ein, zwei Sacks, die nicht hätten sein müssen, dann diese sehr merkwürdige Interception, dann aber am Ende wieder total Klatsch, also seit 22, glaube ich, 10 Game-Winning-Drives gehabt, das ist in der Zeit die Nummer 1 in der ganzen NFL und ja, auch als Rusher nicht zu unterschätzen, gerade dann im letzten Drive. Ja, wie hast du Gino gesehen?
Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, als er quasi 2023 angefangen hat, für die Seahawks zu starten. Es war kurz vor dem München-Spiel, glaube ich, wo wir uns alle noch nicht sicher waren. Ist Geno Smith auch so ein Quarterback wie Russell Wilson, der quasi, wenn es drauf ankommt, dann abliefern kann, so einen Clutch-Drive abliefern kann? Und man muss echt sagen, in den letzten zwei Jahren hat er das eindeutig gezeigt, dass er das kann. Allerdings würde ich mir halt bezogen auf das Spiel gestern wünschen, dass es nicht unbedingt immer zu solchen Situationen kommen muss, indem man die Offense halt schon früher im Spiel besser übers Feld führt. Ich kann mich dir da eigentlich im Großen und Ganzen nur anschließen. Also viele Plays, die wirklich sehr, sehr gut waren, aber dann halt auch, wie gesagt, diesen einen oder anderen unnötigen Sack, den er jedes Spiel irgendwo hat, dann diese eine Interception, die halt wirklich ja sehr, sehr teuer zu stehen kommt, gerade in so einer Situation, darf ihm einfach nicht passieren. Es war wahrscheinlich eins seiner zwei, drei schlechtesten Plays in dieser Saison, wo er JSN ganz klar überwirft. Dann allerdings bringt er Dinge aufs Feld, die man von nur wenigen Quarterbacks so erwarten kann und auch sieht bislang in dieser Saison, dass er Josh Allen-like, wie er es beispielsweise gegen Kansas City gemacht hat. ja, wirklich. Dann mit 2 Minuten auf der Uhr, ja, die Defense der 49ers quasi eigenhändig auseinandernimmt, dann für den Rushing-Touchdown in die Endzone läuft. Also das war halt ein Textbook-Drive von Geno Smith, muss man sagen, wo halt ja nochmal durchkommt, welche Stärken er eigentlich hat und was ihn auch ausmacht. Nichtsdestotrotz war das schon irgendwo auch dann im Großen und Ganzen gesehen ein durchwachsenes Spiel, würde ich sagen, von Geno Smith, wo die Kritik auch berechtigt ist und wo man sich einfach wünscht, dass er konstanter wird, würde ich sagen.
Ja, Konstanz, also einfach weniger Fehler, das wäre auf jeden Fall was man gut gebrauchen könnte, gerade auch ja, um diese ganzen Kritiker so ein bisschen verstummen zu lassen. Ne? Also wir hatten es, glaube ich, schon mal angesprochen, irgendwie schafft es Gino nicht, auch mal irgendwie 2, 3, 4 Touchdowns in dem Spiel zu werfen. Dann hatte er gegen die Rams, glaube ich, 3 Touchdowns, aber eben auch 3 Interceptions. Also ja, das ist immer so ein bisschen Licht und Schatten. Aber solange es dann am Ende so einen guten Ausgang hat, und ich finde, man hat auch, kommen wir ja später noch zu, aber man hat auch gesehen, dass er in diesem Spiel zum Teil auch mehr Zeit bekommen hat durch seine Offensive Line. Also Abe Lucas hat sich direkt bemerkbar gemacht auf Right Tackle, direkt eine Riesenverstärkung. Auch über ihn kam nicht so viel Druck. Also ich finde, das hat man auf jeden Fall dann auch an einigen sehr guten Plays gesehen, die sich dann auch mal so ein bisschen entwickeln mussten, gerade dann auch mit Metcalf und JSN. Also, ja.
Man muss auch sagen, ja, was ein bisschen ärgerlich ist, finde ich, ist, dass nicht nur Geno Smith, sondern dass sich die gesamte Offense als Kollektiv jetzt in den letzten Spielen immer wieder selber ins Bein schießt, also auch wieder so einen Snap, der dann irgendwie so ein bisschen zu hoch kommt, wo ja. einfach Drive-Killer sind, muss man sagen, unnötig und oftmals dann auch der Unterschied sein können in so einem Spiel. Deswegen, ja, also habe ich mich gestern schon, ehrlich gesagt, gerade in den ersten zwei, drei Vierteln dann relativ häufig über die Offense aufgeregt, wo ich mir einfach gedacht habe, es muss doch jetzt nicht sein, dass wir uns selber in solche Situationen ständig hineinmanövrieren.
Ja, das können die Seahawks leider sehr gut, ja. Es ist dann immer so eine Mischung aus Playcalling, Execution-Problemen, oft ja auch Strafen. Das hielt sich gestern aber auch in Grenzen. Also das haben wir schon deutlich schlimmer gesehen. Ja, also vieles, was in den letzten Wochen einfach nicht funktioniert hat, war gestern nicht perfekt, aber einfach überall so eine Spur besser, würde ich sagen. Also die Defense hat besser funktioniert, die Protection hat besser funktioniert, Gino hat besser funktioniert als jetzt beispielsweise letzte Woche war bei, aber davor. Ja, also ich finde, man kann auf jeden Fall an einigen Stellen Verbesserungen sehen und ja, ich glaube, wenn Gino sich jetzt noch dran gewöhnt, dass er nicht direkt die Beine in die Hand nehmen muss, sobald der Pass-Rush um die Ecke schaut, dann kann das auch da sicherer und mit weniger Fehlern für die nächsten Wochen ganz gut klappen, glaube ich. Die Wide Receiver, da muss man natürlich als allererstes Jackson Smith und Jigba nennen, der in einer bestechenden Form ist, also schon wieder unglaublich viele Targets, viele Catches, 110 Yards, hat jetzt, wenn man die beiden letzten Spiele zusammennimmt, ich glaube 290 Yards gesammelt, das ist die dritthöchste Stretch über, also die dritthöchste Yardzahl innerhalb von zwei Spielen in der Seahawks-Geschichte, hinter zweimal Steve Largent, also auf jeden Fall eine sehr, sehr prominente Riege, in die er sich da einsortiert. Ja, einfach bestechende Form ist genau das, was man sich irgendwie erhofft hatte aktuell, also wenn er in dem Tempo so weitermacht, dann können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein.
Ja, das gefällt auf jeden Fall sehr, sehr, wie JSN jetzt in den letzten Spielen vermehrt eingesetzt wird, dass er inzwischen im Vergleich zu vielleicht Beginn der Saison und vor allem auch so in der Rookie-Season nicht mehr dieses Underneath-Target großartig ist, sondern dass er halt eher die Routen downfield bekommt und halt ein viel explosiveres Target ist für Geno Smith. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Chemie inzwischen zwischen JSN und Geno wirklich ziemlich gut ist und ich finde, dass JSN jetzt in den letzten Spielen bewiesen hat, dass er auf jeden Fall eine solide Nummer 2 sein kann.
Ja, absolut. Also das, was wir immer schon mal so ein bisschen herbeigeredet haben, also dass JSN da locker den Rang abläuft, das ist jetzt endlich, in Anführungszeichen endlich, aber ist jetzt definitiv passiert. Lockett verliert ja auch immer mehr sowohl Targets als auch wirklich dann zählbares in Form von Receptions und Touchdowns, was natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade ist, aber JSN lässt da auf jeden Fall keine Wünsche offen. Also wirklich sehr, sehr oft anspielbar. Ich meine, 11 Targets, ne, das ist schon eine Ansage.
Ja, vor allem, er fängt dann auch alles wirklich, ich glaube, 11 Targets, 10 Catches, ne? Und ja. War auch gut und wichtig zu sehen, dass er quasi auch in Kombination mit DK Metcalf dieses explosive Target sein kann.
Genau, ja. Metcalf insgesamt ein bisschen weniger auffällig, aber ja, auch eben ein paar wichtige Catches dabei gewesen. 7 von 9 für 70 Yards. Beide am Ende nicht gescored, aber es waren trotzdem sehr, sehr wichtige Bausteine der Offense, gerade ja auch am Ende, also Metcalf und JSN beide mit wichtigen Catches im Game-Winning-Drive. Also aktuell eigentlich kann man sich da nicht beschweren. Man muss vielleicht schauen, ob man für den kommenden Draft dann so ab Runde 3, 4 mal schaut, ob man da vielleicht sich einen künftigen Wide Receiver 3 nochmal in Augenschein nimmt, weil hinter Metcalf und JSN, wenn Lockett jetzt wirklich langsam abfallen sollte und ja auch sein Vertrag für nächste Saison viel zu teuer ist. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Lockett gecuttet wird nach der Saison. Muss man sich, glaube ich, wirklich umschauen, dass man da eine vernünftige 3 findet, weil das, was da bei den Seahawks ansonsten noch so rumläuft, weiß ich nicht, ob das ausreicht.
Ja, die Seahawks holen sich nächstes Jahr Debo Samuel, habe ich gehört.
Ja. T. Higgins sollte auch
verfehlen. Nee, aber ich war jetzt gerade eine Anspielung auf diesen Adam Schefter-Tweet von gestern. Ich
weiß ach so, nicht, ja, dass sie fast beide gedraftet hätten, ne? Ja. 2019 oder 2020. Ja,
genau.
Ja. Nee, aber Samuel weiß ich auch nicht. Also, liegt wahrscheinlich daran, dass er bei den 49ers ist, aber ist mir irgendwie unsympathisch. Aber ja, also so viel zu den Receivern, kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein, was da gerade mit JSN so passiert. Wir haben leider noch keine genauen Receiving Charts. Also ich hätte schon gern gesehen, von wo er seine Routen gelaufen ist. Weil ich glaube, das beste Spiel war, also klar gegen die Rams, aber auch davor gegen die Lions, wo er wirklich extrem vielseitig eingesetzt wurde, sowohl aus dem Slot als auch Outside gelaufen ist. Also ich glaube, das ist so der Way to go mit JSN dann eben sowohl außen als auch innen zu attackieren und durchaus auch aus dem Slot tief zu gehen, wie damals Doug Baldwin. Also ich glaube, da kann er sehr gefährlich sein in den Freiräumen, die er sich dann immer sucht.
Ja.
Dann Running Backs. Erzähl dir mal ein bisschen was zu den Running Backs. Ich habe das Gefühl, ich lasse dich hier gar nicht ausreichend zu Wort kommen.
Quatsch, es passt schon. Ja, was soll man sagen? Das ist die Kyle Walker-Show, der, wie gesagt, gefühlt nicht so viel Hilfe bekommt von seiner Offensive Line. Das ist so die Story der Saison für ihn. Man hat gestern wieder gesehen, dass er klar unser bester Running Back ist, was aber auch nicht schwer ist. Wir kommen ja gleich noch auf den zweiten Back zu sprechen. 3,9 Yards pro Lauf waren es, glaube ich. Kann es sein? Ja. Genau, 54 Yards. Ich habe das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel jetzt Saquon Barkley bei den Eagles anschaut und bei den Giants damals, dann ist irgendwie Kenneth Walker so ein ähnlicher Fall, wo irgendwie das Potenzial von ihm nicht so richtig zu tragen kommt oder nicht so richtig ausgereizt wird, weil die Offensive Line, bei Saquon war das damals bei den Giants so, ihm wenig einfach gibt, wenig zur Verfügung stellt, um quasi so Breakout-Spiele zu haben, die ein Saquon Barkley jetzt zum Beispiel bei den Eagles hat. Und man hat das Gefühl, er muss jedes Jahr hart erarbeiten und kriegt wirklich wenig freigeblockt von seiner Offensive Line, und das hat man gestern irgendwie auch wieder gesehen. Aber man sieht trotzdem, dass er wirklich fast immer das Maximale rausholt. Und wenn die Zahlen jetzt stimmen, ich habe vorhin mal geguckt, hatte er wohl 0,15 Expected Points pro Running Play, was ein bisschen viel aussieht, aber anscheinend war das so. Success Rate von 50%. Zach Charbonnet hingegen minus 0,8 Expected Points pro Run. Und da muss ich mich auch fragen inzwischen, also warum setzt man da noch so stark auf Charbonnet? Weil
er ist stark ist es ja nicht, ne? Also wenn du dir die Zahlen anguckst, ich glaube, Charbonnet hatte 2 oder 3 Runs, also das war jetzt nicht, war schon deutlich aufgeteilt. Ich glaube, Charbonnet kam. Ja, okay. Also es kam mir nur so vor, weil er halt in diesem einen wichtigen Moment beim 4. und 1 den Ball dann bekommen als Fullback da war Charbonnet ja war direkt hinter Gino aufgestellt und Walker noch dahinter, und dann haben sie halt versucht, den kurzen Weg zu wählen. Aber ja, ich glaube, also ein Stück weit ist es auf jeden Fall die Line, die einfach nicht diese pure Kraft hat, die es ja manchmal einfach braucht. Ein Stück weit ist aber, glaube ich, auch Ryan Grubb, der das Laufspiel immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt und jetzt zwar das vermehrt schon einsetzt, also ne, war ja mit Ansage quasi, dass die Seahawks gesagt haben, ja, wir müssen auch mal wieder mehr, aber ich glaube nicht, dass das so fühlt, weißt du, also ich glaube, das ist eher so eine lästige Pflicht für ihn, sag, ja, wir müssen ja noch laufen, ja, dann gib halt dem Walker da den Ball.
Aber er weiß halt, glaube ich, auch, dass die Stärke der Offense nicht im Laufspiel der Seahawks.
Nee.
Das muss man halt schon als Kontext auch immer sehen. Und Geno Smith muss die Offense halt schon tragen, wenn man sich das Run-Blocking anschaut. Und Geno Smith kann das halt trotz des schlechten Pass-Blockings einigermaßen gut, während ein Running Back da die Schwierigkeiten hat, das schlechte Run-Blocking der Offensive Line zu kompensieren.
Ist ja auch einfach schwieriger, ne? Muss man ja so ehrlich sagen. Ja, also von mir aus können sie auch das Laufspiel komplett einstellen und einfach durch Screenplays auf Walker ersetzen, wenn es der Offensive Line da irgendwie einfacher fällt, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, das hatte, Adrian Franke hatte das gesagt im Podcast, dass die Seahawks zwar wieder laufen, aber dass da so ein bisschen diese Einbindung ins Gesamtkonzept fehlt. Also dass man nicht das Gefühl hat, dass der Lauf und das Passspiel da eine Einheit bilden, sondern dass es eher so ein bisschen so getrennt voneinander, okay, jetzt müssen wir laufen, gleich kommt ein Pass, aber es ist halt nicht so wie weiß ich nicht, bei den Lions zum Beispiel, ne, wo das halt einfach so ineinander übergeht und einfach ein perfektes System ist, was gut funktioniert.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das schlechte Laufspiel hat auch dann, glaube ich, auch Einfluss auf die hohe Shotgun-Rate. Ich glaube, wenn man da an der Center Runs öfters einstreuen könnte, die halt effizienter wären, dann würde man, glaube ich, das Problem so ein bisschen besser angehen können. Und das wird ja oft auch kritisiert, dass die Seahawks jetzt gestern auch wieder, was jetzt auch Season Average eigentlich war, bislang 80% der Plays ungefähr in Shotgun wieder waren. Wo man dann quasi keine Veränderung irgendwie im Vergleich zu Bye-Week feststellen konnte, aber
Aber auch das, weiß ich nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wo man verbessertes Line-Play sieht, dass man sich dann auch eher traut, ein bisschen mehr an das Center zu spielen, dass man dann eben so ein bisschen flexibler wieder wird, mal schauen. Aber du glaubst nicht so richtig dran, ne?
Also, ich meine, wir kommen ja nachher noch auf die Offensive Line zu sprechen, deswegen können wir die Diskussion da gleich noch führen.
Ja, aber es ist ja an sich jetzt ich überlege gerade selber, ob das Sinn ergibt, was ich gesagt habe, aber es ist ja an sich schon so, dass du, wenn du an der Center spielst und meinetwegen dann auch irgendwie Play-Action mit einbaust, zumindest im Passspiel, dass du da ja deine Protection nochmal mehr vertrauen musst, als in der Shotgun, wo du die ganze Zeit sehen kannst, wie bewegt sich die Defense und von wo kommen
die Rusher. Viele Quarterbacks, ich glaube, Joe Burrow beispielsweise ist einer von denen, die auch so viel Shotgun spielen, weil die damit nicht so wirklich komfortabel sind. Es gibt einige auch richtig
Aaron Rodgers auch.
Aaron Rodgers, ja.
Das bei den Packers nie gemacht.
Ständig in der Shotgun und Play-Action, weil du da einfach dein Rücken halt zur Defense drehst für 1-2 Sekunden. Und manche Quarterbacks mögen das einfach auch gar nicht.
Nee, absolut. Von daher mal schauen. Also wenn man jetzt wirklich über 2-3 Spiele sieht, dass die Line sich stabilisiert mit Lucas und Oliver Timi, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen auch stärker hingeht. Mal schauen. Die Titans können wir, glaube ich, schnell abfrühstücken. Da ist relativ wenig los. Also sowohl Barner als auch Brown sind eher im Blocking dann Faktor. Ein paar Targets haben sie gesehen. Barner auch mit einem ganz guten Lauf nach dem Catch, aber ja, beides glaube ich jetzt nicht besonders erwähnenswert. Also auch die Targets gehen da gar nicht groß hin. Also ohne Fant ist das Passspiel über die Titans relativ vernachlässigbar, würde ich sagen.
Ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch keinen großen Take zu, muss ich sagen.
Ja. Dann widmen wir uns der Offensive Line. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Abe Lucas zurück auf Right Tackle. War noch so ein bisschen auf einem Snap-Count, ne? Also ich glaube, er hat 42 Snaps gespielt von 60 Offensive Snaps und Mike Jarrell hat 18 Snaps gespielt. Und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, kannst du gerne dann einmal nachschieben, aber ich finde, man hat schon einen ziemlichen Unterschied gesehen und immer, wenn die rechte Seite so ein bisschen kollabiert war, war Jarrell auf dem Feld. Also, ne, das ist dann natürlich immer so ein bisschen Eye-Test und anekdotisch, aber ich hatte das Gefühl, mit Lucas sah es deutlich stabiler aus.
Ja, definitiv. Also ich kann mich an einen Play zumindest erinnern, relativ zu Beginn des Spiels, wo Lucas von Bosa so halb zumindest geschlagen wurde für einen Sack. Aber ansonsten muss man sagen, dass Lucas halt einfach auch der Konstantere ist. Und klar, der beste Right Tackle im Roster, das war ja schon vorher klar. Aber dass er so solide zurückkommt, das hat mich schon relativ positiv überrascht, muss ich sagen. Weil ich meine, damit konnte man jetzt nicht unbedingt rechnen. Das hat schon echt Mut gemacht. Der hat ja auch vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, dass es wohl keine chronische Knieverletzung sein soll, was auch nochmal Mut macht. Mhm. Und er sah relativ gut aus in seinem Movement, zumindest das, was ich jetzt so im Spiel, wenn ich immer mal wieder auf ihn geachtet habe, gesehen habe in Pass Protection, dass die Verletzung jetzt keine großartigeren Nachwirkungen, zumindest in diesem Spiel, gehabt hätte. Kam ja auch gesund raus. Das ist schon sehr, sehr positiv, ja.
Ja, ja, ich drücke ihm auch einfach so die Daumen, sowohl für die Seahawks, aber auch für ihn persönlich, dass der einigermaßen gesund bleibt, dass er einen vernünftigen zweiten Vertrag kriegt. So, der wird kein Big Money wie Cross machen, aber ja, einfach, dass der arme Junge auch mal, ne, dass er ausgesorgt hat dann irgendwann. Aber ja, ich war auch sehr positiv überrascht und hoffe mal, dass man das jetzt fortsetzen kann. Von mir aus sollen sie ihn auch noch auf Snapcount lassen. Aber gut, ob er jetzt am Ende 50 oder 60 Snaps spielt. Ich weiß nicht, wie hoch da der Unterschied ist, was die Belastung angeht. Aber ich glaube, da ist es eine gute Idee, ihn erstmal langsam wieder ranzubringen quasi.
Ja. Und was man da auch noch hinzufügen kann, er hatte die höchste Pass-Blocking-Rate aller Offensive Linemen bei den Seahawks.
Ah, ja.
Direkt in seinem ersten Spiel zurück. Auch wenn es jetzt nur Anführungsstrichen 29 Pass-Blocking-Snaps waren.
Mhm. Ja gut, aber ne, es ist ja, 49ers sind ja jetzt auch nicht gerade die leichteste Übung direkt zu Beginn. Mhm. Auch wenn da hinter Bosa nicht mehr so die Tiefe ist, wie noch vor ein, zwei Jahren, aber ja, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Feuertaufe direkt im ersten Spiel wieder zurück. Ja.
Ja, das muss man vielleicht auch noch anmerken, also das hat man schon gemerkt, als Nick Bosa dann raus war. Das hat dem Pass Rush der 49ers schon, glaube ich, ziemlich wehgetan. Und ich habe auch gesehen, beide Touchdown Drives kamen dann, als Bosa auf dem Feld war. Ja. Und man halt auch den Pass Rush der Niners besser unter Kontrolle hatte, ne?
Ja. Ja, absolut. Aber ja. Passiert halt, ne? So Verletzungen. Kann man nicht beeinflussen und hätte schlimmere Leute treffen können.
Ja, da kann ich nur zustimmen.
Ja. Der sah auch wieder sehr motiviert aus, ne, Bosa? Also
ich glaube, wenn er gegen Charles Cross gespielt hätte, dann hätte er auf jeden Fall ein paar mehr Sechs gemacht.
Ja, ja. Kein, aber auch gegen Gino. Also gegen Mayfield, das war ja ein bisschen schwach, muss man sagen. Den Sack gegen Gino hätte er auf jeden Fall geholt. Center Ole Oluwatimi musste dann ja spontan einspringen und ich glaube, wir haben uns alle schon ziemliche Sorgen gemacht. Aber im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, der hat schon auch noch mal ein Stück besser gespielt als Connor Williams in den letzten Wochen, oder?
Ja, also ich wollte es auch sagen gerade. Ich würde auch fast sagen, ein kleines Upgrade sogar, wenn ich nicht gerechnet hätte. Nee. Bei PFF ist er auch der best-graded Offensive Lineman mit einer 80,8 Grade. Mhm. Im Run-Blocking hat er eine 86er Grade, im Pass-Blocking eine 61,8. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine Verschlechterung war und er hat, ich weiß nicht, also Williams hat ja mindestens einen oder vielleicht sogar zwei so Bottle-Snaps pro Spiel gehabt. Oliver Thieme hatte nur so einen halben, würde ich sagen.
Ja, der war leicht zu hoch, aber an einem guten Tag fängt Gino den. Also der war nicht so absurd scheiße wie die von Williams.
Er hat auch nach dem Spiel einen Gameball bekommen von Mike McDonald übrigens.
Naja, ja, ich glaube stellvertretend für die ganze Offensive Line. Also die wurden sowohl von McDonald als auch von Gino und auch von Ken Walker ganz schön gehypt. Also ich glaube, da waren alle sehr, sehr froh, dass diese Umstellung ja auch relativ kurzfristige Umstellung so gut funktioniert hat. Und gerade für Oluwatimi haben sich natürlich auch viele gefreut, weil er jetzt die Chance dann doch noch bekommen hat, nachdem man ihm ja direkt vor der Saison jemanden, einen Veteranen da vor die Nase gesetzt hat. Letzte Saison war ja auch, wie hieß er noch?
Nick Harris.
Nick Harris, genau. Ja. Der hat da ja eigentlich fast die ganze Zeit gestartet und Oluwatimi saß da auch nur auf der Bank. Also von daher ja, haben sich alle für ihn gefreut. Und du, wenn er mit der Leistung weitermacht, dann
wäre das schon super, ne?
Kann er da auch gern für die nächsten Jahre weiter starten, ja.
Ja, und Charles Cross auch solide, würde ich sagen. Und Bradford Tomlinson waren auch dabei.
Die haben tatsächlich auch alle Snaps gespielt. Und wenn es mal Druck gab, dann kam der meist über
die Mitte.
Die Right Guard Position, ja. Tomlinson weiß ich gar nicht. Also Left Guard habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber Tomlinson, aber Bradford mal wieder bodenlos, ja.
Bodenlos.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Defense, oder? Oder hast du noch abschließende Takes zur Offense?
Habe ich abschließende Takes zur Offense? Nee, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, bitte konstanter werden, Geno Smith, und dann kann das noch was werden, diese Saison.
Ja, dein Wort in des Football-Gottes Ohr. Und ja, wir kommen zur Defense, die ebenfalls ein, wie ich finde, doch solides Spiel abgeliefert hat. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Defensive Line an. Das Laufspiel von McCaffrey ist natürlich in der Liga gefürchtet, aber im Vergleich gerade auch zum ersten Spiel, ich glaube, das hat Mason gespielt, ne? Hat McCaffrey gar nicht gespielt.
Ja, Mason.
Aber also ich finde, die Seahawks hatten das größtenteils gut unter Kontrolle. Ja, hier und da kam dann auch mal ein etwas längerer Lauf durch, aber es war jetzt nie irgendwie die Gefahr, dass er da komplett durchbricht und da ja einen Touchdown erläuft über 70 Yards. Also ich finde, es fing in der Defensive Line an, ganz viele Läufe wurden schon direkt in der D-Line oder von der D-Line gestoppt, teilweise auch hinter der Line of Scrimmage und dann die Linebacker, kommen wir gleich noch zu. Aber gerade gegen den Lauf hat mir das doch sehr gut gefallen.
Ja, also grundsätzlich, bevor wir da jetzt auch in die Defensive Line, also ich wollte noch ganz generell sagen, dass das wahrscheinlich die beste Leistung der Seahawks Defense war in diesem Jahr, wenn man jetzt dafür adjusted, was da für ein Gegner auf die Seahawks zukam. Und das hat mit der Laufverteidigung tatsächlich angefangen, dass man ja da gerade bei den Early Downs die Niners relativ gut unter Kontrolle hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass CMC noch nicht so ganz der Alte ist, muss ich sagen, nach seiner Verletzung. Nicht so ganz so spritzig. Aber dennoch muss man sagen, die Niners hatten, glaube ich, weil bei Early Downs hatten sie minus 0,09 Expected Points pro Rush. Insgesamt minus 0,12 Expected Points pro Rush. Was, wie gesagt, mit der guten Leistung der Seahawks Defensive Line da zu tun hat und den Linebackern auch natürlich. Und auf Basis dessen musste der Purdy, was er auch teils recht gut gemacht hat, dann relativ viel irgendwo selber kreieren dann mit langen Third Downs. Ja. Aber was jetzt nur die Laufverteidigung angeht, und das ist halt wirklich wichtig im Vergleich zum Beginn der Saison und zur Mitte der Saison, da muss man sagen, sind die Seahawks inzwischen echt klar verbessert.
Ja, absolut. Also ich kann da wenig kritisieren. Ich meine, gerade wenn so ein Spiel ein bisschen länger dauert, dann flutscht hier und da immer mal irgendwie so der ein oder andere etwas längere Run durch und dann wird auch mal bei First and Ten direkt das neue First Down geholt. Aber das war wirklich die Ausnahme. Also viele Läufe wurden schon sehr früh gestoppt und das sah auf jeden Fall ganz gut aus. Ich weiß nicht, Pass Rush, wie hast du den Pass Rush gesehen? Also ich finde, ja, man konnte Purdy schon unter Druck setzen, aber es ist schon schwer dann zu finishen.
Ja, also man hat es nicht richtig geschafft, so wirklich schnellen Druck zu generieren. Man hat öfters geblitzt, glaube ich, als sonst und hat es aber nicht richtig geschafft, da den Pass Rush nach Hause zu bringen, wie man ja auf Englisch sagt, ins Deutsche übersetzt jetzt.
Was?
Nee, man war da immer so bis wirklich gefühlt kurz davor und Purdy hat da auch wieder einen guten Job gemacht, die Sacks zu vermeiden und hat da wirklich gutes Pocket-Movement teils bewiesen. Ich glaube, zweimal hat man ihn dann schlussendlich nur zu Boden bringen können, obwohl man ihn relativ häufig unter Druck gesetzt hat. Deswegen würde ich sagen, gemischtes Fazit, was den Pass Rush angeht. Also jetzt nicht sonderlich überzeugend, aber auch alles andere als eine Katastrophe, weil man zumindest relativ konstant Druck machen konnte, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch. Und in vielen Situationen waren sie dann auch kurz davor. Wir hatten eben im Vorgespräch schon einmal kurz drüber geschnackt. Ich weiß nicht, ob ihr, die ihr uns gerade zuhört, das Play im Kopf habt, aber als Murphy über rechts kommt, also den Right Tackle schlägt und dann wirklich kurz davor ist, Purdy zu sacken und dann aber leider ein anderer Liner von den Niners ihn noch so lange beschäftigen kann, dass Purdy dann über links ausbricht. Also das war ja sehr ärgerlich. Das wäre fast ein Sack dann von Murphy gewesen. Ja, dafür hatte der einen sehr schönen Pass verteidigt, den Purdy über die Mitte werfen wollte. Also da hat er dann seine Geschwindigkeit wieder gezeigt. Also Murphy nach wie vor vielleicht nicht mehr so eine ganz extrem auffällige Saison, was so seine Zahlen angeht, aber immer noch eigentlich in jedem Spiel ein Unruheherd. Also da merkt man auf jeden Fall auch die Weiterentwicklung im Vergleich zu den letzten Jahren.
Man hatte, ich habe es gerade nochmal PFF geguckt, 15 Pressures bei 38 Dropbacks, was knapp 40% sind, was wirklich solide ist mit
Monatsplan. Ja. Ne? Ich finde sowieso, die Pressure-Zahlen von den Seahawks sind viel besser, als man das selber immer irgendwie auf dem Schirm hat. Also ich glaube, die Seahawks sind immer irgendwie in den Top 5 dabei, was so reine Pressures angeht. Ich finde, das merkt man immer gar nicht, weil die Seahawks sich sehr, sehr selten belohnen. Also ich glaube, die Seahawks haben eine sehr schlechte Pressure-to-Sack-Rate defensiv gesehen.
Glaube ich auch, ja.
Mein
Gefühl zumindest, jedes Spiel.
Ja, was kann man sonst noch sagen? Jonathan Hankins, der Defensive Tackle, ist ein absoluter Ballhawk. Witherspoon mit dem verteidigten Pass. Der Ball fliegt hoch in die Luft und Hankins springt so hoch, wie er wahrscheinlich noch nie gesprungen ist in seinem Leben und fängt den Ball auf. Also ein sehr athletisches Play. Ich will gar nicht wissen, wie viel der Mann wiegt, aber das sah schon gut aus. Ne?
Zum ersten Mal in 12 Jahren NFL-Karriere, dass er mal an den Ball kommt.
Ja, das glaube ich. Ja, also das war das, ich würde sagen, das Highlight der Defensive Line und auf der anderen Seite das Lowlight war Jaron Reeds Verfolgung von Brock Purdy beim Touchdown-Run im ersten Viertel.
Ja, muss aber auch sagen, dass Brock Purdy, was jetzt seine Mobilität angeht, echt so ein bisschen underrated ist, finde ich.
Mobilität ja, aber Purdy ist nicht schnell.
Er ist zumindest auf kurze Distanz.
Auf gerader Linie. Ich glaube, Gino ist schneller.
Auf gerader Linie nicht, aber was diese Quick Movements angeht.
Ja, aber Reed sah auch wirklich ultra lahm aus. Ja. Also, ich meine, klar, der ist jetzt mittlerweile ein Nose-Tackle, ne? Und der hat natürlich auch einiges mit sich rumzuschleppen, aber das war wirklich sehr frustrierend zu sehen. So, ah, der kriegt ihn noch, oder? Ja.
Vor allem, weil das eigentlich ein recht guter Play-Call war, ja. Aber die Execution halt wirklich nicht gepasst hat bei dem Play und
ja, ich meine, es hat ja eigentlich, ich meine, Purdy hatte keine Anspielstation, man hat ihm alle Anspielstationen genommen, aber man hat es nicht geschafft, ihn zu contain und so ist er dann über außen gekommen und ja.
Ja, war Purdy für dich ein Top 15 Quarterback, by the way, oder wie siehst du es?
ja, doch. Also den Credit will ich ihm mal geben.
Ja, ich auch.
Aber ja, lass es nicht Manuel Gräfe hören, dass wir da über Top 15 diskutieren hier.
Ja. Falls du zuhörst, Manuel.
Die Leute, die nicht bei Twitter sind, so Manuel Gräfe?
Was hat er jetzt? Gebt euch einfach in das Rabbit Hole auf Twitter. Schaut euch den Account von Manuel Gräfe an. Das ist sehr empfehlenswert.
Ja, jetzt aktuell sowieso.
Ich kann es jetzt inzwischen wieder machen, weil ich nicht mehr, weil ich bin zwar noch geblockt von ihm, aber Elon Musk hat das Ganze ja aufgehoben, dass ich zumindest seine Tweets wieder anschauen kann und seine Diskussion.
Ja. Sagen, jetzt Franke
und Lars Riedlau.
Jetzt gerade auch einfach ein guter Zeitpunkt, rein moralisch gesehen, auch mal wieder sich bei Twitter neu anzumelden. Da wandern gerade so viele Leute zu Blue Sky ab, also
ja.
Elon braucht euch, Leute.
Ja.
Wichtig. Ach ja. Dann gehen wir eine Reihe weiter nach hinten quasi und schauen uns die Linebacker an. Und da war ja wirklich die große Frage, wie das funktioniert, Terry Knight mit seinem, ich glaube, zweiten Start. Ich glaube, ein Spiel hat er schon gestartet, ne? Aus wegen Verletzungsproblemen, aber jetzt der erste planmäßige Start zusammen mit Ernest Jones. Und das sah über weite Strecken doch sehr solide aus, oder?
Ja, also habe ich auch positiv überrascht. Die beiden großen Fragezeichen vor dem Spiel, Knight und eben auf der offensiven Seite Oluwatimi, sehen nicht mehr wie Fragezeichen aus, zumindest wenn man nur nach diesem Spiel geht. Er ist einfach auch nicht negativ aufgefallen, obwohl ich mir vor dem Spiel so dachte, okay, ja, Rookie-Linebacker macht jetzt einen Start gegen den Linebacker-Destroyer Kyle Shanahan. deswegen war ich da eigentlich eher skeptisch, aber gerade was seine Laufverteidigung angeht, sah das ganz gut aus. Auch bei Ernest Jones und auch die Coverage. Ja, da ist er nicht negativ aufgefallen zumindest. Ist immer schwierig, die Linebacker, was die Coverage angeht, da vernünftig zu bewerten. Wenn man jetzt nur das Spiel sich angeguckt hat und nicht irgendwie This is all 22 Tape. Aber ja, sah solide aus.
Ja, absolut. Also da kann man hinter das Spiel auf jeden Fall einen Haken machen. Was man kritisieren kann, ist vielleicht so ein bisschen die Blitzes. Also es wurde ja sehr viel geblitzt, es ist aber fast immer ziemlich schnell verpufft. Also sowohl Jones als auch Knight hatten da kaum Möglichkeiten gegen die O-Line der Niners anzukommen. Ich meine, im direkten Duell, klar, ist so ein Linebacker natürlich immer unterlegen, was die Physis angeht, aber hätte man sich vielleicht auch irgendwie hoffen können, dass sie dadurch durch ein bisschen Spritzigkeit und durch ein paar Moves irgendwie vorbeikommen, aber oftmals war es halt wirklich relativ stumpf in den Mann reingerannt und versucht da irgendwie Druck zu machen, aber das hat eigentlich nie funktioniert, also
Na gut,
das ist noch ausbaufähig.
Ganz grundsätzlich, so bigger picture technisch gesprochen, ich habe heute nochmal nachgeguckt, die Seahawks haben knapp 40% in Man-Coverage gespielt gegen die Niners, was sie im Hinspiel nicht gemacht haben. Also da haben sie viel mehr auf Zone-Coverage gesetzt und wie du schon sagst, auch mehr geblitzt, was schon eine Anpassung war gegenüber dem ersten Spiel. Ich weiß nicht, ob damals noch Brandon Ayuk dabei war. In dem ersten Spiel.
Glaube schon.
Ja, und ich glaube, das war ganz gut, dass man vielleicht so ein bisschen stärker auf Man-Coverage gesetzt hat, damit man ja sich eher dann von den Wide Receivers schlagen lassen muss. Purdy ist, glaube ich, auch ein Ticken schlechter gegen Man-Coverage als gegen Zone, was sich, glaube ich, auch so ein bisschen ausgezahlt hat. Gut, da kommen wir auch gleich noch drauf, wenn wir über die Secondary sprechen, aber Jaron Jennings sah gestern aus wie Megatron.
Ja, absolut. Ja, also ganz allgemein bei den Linebackern kann man, glaube ich, sagen, lässt hoffen für die nächsten Spiele. Ja. Kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren. Und damit kommen wir zu der von dir angesprochenen Secondary, die ja keine tiefen Pass-Big Plays zugelassen hat. Love und Witherspoon auch immer wieder mit guten Bewegungen nach vorne, hier und da starke Tackle gesetzt, insgesamt auch fast immer relativ nah dran an den Gegenspielern und trotzdem aber gerade eben bei Jennings viele Catches zugelassen und was mich am meisten geärgert hat, schlampiges Tackling, also ganz oft gerade von Jennings abgeperlt oder auch von Samuel, also ich meine, ne, so ein Kobe Bryant ist jetzt nicht der Größte und auch relativ schmächtig, aber da waren echt einige, also auch Love und Woolen und eigentlich alle, die da echt ihre Tackling-Probleme hatten.
Außer Witherspoon.
Ja, selbst Witherspoon hatte ein, zwei Situationen, glaube ich sogar, ja. Also das darf sich tatsächlich gerne verbessern. Da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen zum Teil.
Ja, aber was mir schon gefallen hat, jetzt auch aus game-technischer Sicht, ist, dass man den 49ers diese ganz einfachen Plays, die sie in den letzten Jahren auch eigentlich immer hatten gegen uns, weggenommen hat, dass Brock Purdy dann out of structure irgendwie was kreieren musste, was er dann, wie gesagt, das ein oder andere mal echt gut gemacht hat, aber insgesamt nur 2 seiner 28 Passversuche dann angekommen in der Range zwischen 10 und 20 Yards. Der Rest, bis auf einen Pass, sind quasi zwischen 0 und 10 Yards eben an dem Mann gebracht wurden. Also wie du schon gesagt hattest, auch keine Big Plays zugelassen. Und man hatte schon irgendwie zum ersten Mal sehr lange das Gefühl, dass man ja in Coverage die 49ers da so ein bisschen im Griff hatte sogar.
Ja, absolut. Also wenn diese Bälle auf Jennings angebracht wurden, dann war in den meisten Fällen relativ schnell dann eben auch ein Defender zur Stelle. Und ja, da muss man einfach nur in Anführungszeichen einfach nur die Tackling-Mechanics da ein bisschen besser noch gestalten und dann ja, können wir, glaube ich, auch in dem Bereich zuversichtlich auf die nächsten Spiele blicken.
Ja, was mich jetzt noch gewundert hatte, das hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon vorhin besprochen, mal ganz kurz, also Josh Jobe spielt ja jetzt wohl als dritter Cornerback des Seahawks outside, wenn Spoon in den Slot rückt. Also wurde Trey Brown wohl gebencht?
Wir haben ja eben beide noch versucht, da irgendwas drüber rauszufinden.
Es hat aber auch keiner irgendwie darüber gesprochen. Kein Beatwriter, nichts.
Ja.
Also es ist so komisch.
Weder auf Twitter noch in den normalen Google News hat man irgendwas über Brown mitbekommen. Also er war ja zwischendurch verletzt. Ich weiß nicht genau, ob es immer noch ist.
Aber er war ja nicht inactive oder sowas, oder?
Oder ist er sogar auf IA? Richtig gut vorbereitet.
Ja, merkt man wieder, ne? Klasse.
Ja, wahrscheinlich schreibt es uns dann gleich jemand, wenn die Folge hochgeladen ist. So viel Faulheit dürfen wir uns mittlerweile erlauben.
Nee, aber ich schaue gerade auch nochmal und er war auf jeden Fall nicht inactive. Das heißt, entweder er ist auf IR oder er ist gebancht worden, wie gesagt. Ja. Tai Okada hat dann, obwohl er diese Saison gefühlt nur 5 Snaps gemacht hat, 40% der Snaps gespielt. Was auch interessant war, mit Free Safety Sets dann rausgekommen.
Der dann auch ein bisschen sich von Purdy verarschen lassen.
Ist er ein Rookie? Weil das ist wirklich ein Rookie-Mistake.
Weil er da mit seinem Pumpfake ankam. Während des Spiels sah es noch krasser aus. Ich dachte wirklich, Purdy macht da 3 Yards hinter der Line of Scrimmage noch den Fake, aber es war tatsächlich noch mal ein bisschen früher. Also es war nicht so schlimm, wie ich es ursprünglich dachte, aber trotzdem darfst du da halt nicht so extrem drauf reinfallen, dass du da hochspringst und da im Contain nach außen verlierst. Dadurch holt Purdy halt das First Down. Ja, war ein blöder Fehler, aber macht doch hoffentlich nicht nochmal.
Ja, und übrigens, er ist auch nicht auf der Injured Reserve List zu Trey Brown.
Okay, ja, sehr, sehr merkwürdig.
Ja, ansonsten, Devon Witherspoon hat für mich das beste Saisonspiel abgeliefert gestern. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ich überlege gerade. Ist halt schwierig zu sagen. Ne? In den ersten 3 Wochen waren schon auch geile Spiele dabei, aber da waren natürlich die Gegner auch weniger.
Ja, da wirklich in der Laufverteidigung wie immer sehr, sehr zuverlässig. Hat dann gegen Christian McCaffrey in Coverage quasi die Interception vorbereitet. Mhm. Einen wirklichen Wahnsinns-Play. Hat, glaube ich, nichts zugelassen an Catches. War wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel. Ja. Hat auch die höchste Grade aller Seahawks-Verteidiger bekommen für dieses Spiel. Mhm. Und ja, verdient.
Ja. Well deserved. Dann sind wir soweit durch mit der Defense. Hast du da sonst noch irgendwie einen abschließenden Take?
Nicht direkt, aber vielleicht, dass die Formkurve in die richtige Richtung jetzt inzwischen zeigt. Also jetzt die letzten 2 Spiele gehören zu den 2 der 3-4 besten Performances dieses Jahr. Gegen die Rams jetzt einmal und gegen die 49ers. Und macht auch echt Mut, dass man das gerade gegen eben Shanahan und McVay geschafft hat, so gut zu performen.
Ja. Absolut. Dann abschließend nochmal ganz kurz Special Teams. Jason Myers erfüllt seinen Soll. Dixons Punts dürfen auch gerne mal wieder ein bisschen, auch mal so innerhalb der 5 oder so. Ne? Einfach mal so ein bisschen Highlight. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Lange nicht gesehen, finde ich. Also da
gibt's mittlerweile so Fake-Punt wieder mal auspacken.
Ja, das müsste es nicht sein. Aber da gibt es mittlerweile Panther, die das in deutlich regelmäßigerer wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende?
Höherer Regelmäßigkeit.
Die sind höherer Regelmäßigkeit schaffen, die Punts dann auch innerhalb der 10 oder sogar innerhalb der 5 zu setzen. Das hat Dixon in letzter Zeit nicht mehr besonders oft geschafft, wenn ich mich nicht irre. Auch relativ viele Touchbacks, also ja. Dafür, dass er doch recht gut bezahlt wird, darf da dann auch gerne mal wieder ein bisschen was kommen. Und ja. Das Return-Game haben wir angesprochen, müssen wir beobachten, wer rechtzeitig fit wird, ob die Seahawks dann auch aktiv werden, ob Kenny McIntosh das jetzt vielleicht sogar dann übernimmt. ja, we will see. Dann sind wir soweit durch für heute. Am kommenden Wochenende spielen die Seahawks gegen die Cardinals. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig.
Holen wir uns den ersten Platz.
Genau, für die Platzierung innerhalb der NFC West und damit verbunden auch wichtig für den Playoff-Kampf. Bin ich sehr gespannt, auch gerade weil die Cardinals ja am Boden momentan sehr stark sind mit Connor, aber auch mit Murray. Das ist natürlich auch was die Seahawks diese Saison noch gar nicht so groß hatten, ne? So einen richtig starken Quarterback am Boden. Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Oder haben die Seahawks schon einen guten Scrambling-Quarterback gehabt? Nein, ne? Gut, ich glaube nicht. Jedenfalls
ist das auf jeden Fall haben wir noch nicht gespielt, glaube ich. Nee.
Kommt, glaube ich, auch nicht mehr diese Saison. Nee. Und nächste Saison ist er dann wahrscheinlich wieder verletzt.
Ja. Gut.
So viel dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.